Narzissmus, die Sehnsucht, gesehen zu werden, das ist unser Thema hier in der Lebenshilfe bei Radio Horeb. Durch diese Sendung begleitet sie Gabi Fröhlich. Herzlich willkommen. Selfies, Influencer, Deutschlands Next Topmodel. Für Selbstdarstellung und die Jagd nach Likes gibt es mittlerweile Foren für jedermann. Und sie werden fleißig genutzt, von manchen professionell, von sehr vielen im privaten Umfeld mehr oder weniger häufig. Ist unsere Gesellschaft insgesamt narzisstischer geworden? Die mythologische Gestalt des Narziss ist zwar schon mehrere tausend Jahre alt, aber ich wüsste nicht, wann je zuvor so viele Personen des öffentlichen Lebens als Narzissten bezeichnet wurden. Ist Narzissmus also vielleicht doch eine Modediagnose und hat es sowas eigentlich immer schon gegeben? Oder steigt sozusagen der narzisstische Grundwasserspiegel, sodass Menschen, die vom Applaus anderer leben, immer häufiger werden? Wir wollen heute in der Lebenshilfe ein wenig hinter das Phänomen Narzissmus schauen. Was treibt Menschen eigentlich dazu, sich mehr oder weniger subtil in den Vordergrund zu schieben, ohne Rücksicht auf Verluste? Unser Gast in der Lebenshilfe heute ist der Logotherapeut Andreas Braun. Er lebt und arbeitet in der Nordheide, nicht weit von Hamburg entfernt. Herzlich willkommen, Herr Braun. Guten Morgen.
Schönen guten Morgen.
Vielleicht ein paar kurze Worte zu Ihnen. Sie kommen beruflich eigentlich aus der Wirtschaft, genauer gesagt der Entwicklung. Sie haben sich aber auch für Psychologie und Seelsorge interessiert und ausbilden lassen. Einige Jahre ehrenamtlich beim Deutschen Roten Kreuz haben Sie die Polizei bei der Überbringung von Todesnachrichten begleitet. Ich glaube, das war eine sehr intensive Erfahrung, oder?
Das ist so. Das hat im Grunde eine Lebenswende auch gebracht. Das war ursprünglich ein Ehrenamt oder es ist ein Ehrenamt, aber es hat sich gezeigt, dass es einmal mir liegt und dass es bedeutsam ist, bedeutsamer als die Tätigkeit, die ich vorher gemacht habe.
Sie haben sich dann der Logotherapie zugewandt und arbeiten seit gut 10 Jahren in freier Praxis und auch als Dozent in der Erwachsenenbildung zu diesen Themen. Sie sind verheiratet, haben 4 Kinder, 13 Enkelkinder und last but not least haben Sie sich auf einem sehr bewegten Glaubensbeweg schließlich dann haben Sie zur katholischen Kirche gefunden. Das nur so ein bisschen als Hintergrund. Ja. Wo begegnet Ihnen persönlich denn das Thema Narzissmus?
Ja, es begegnet mir auf beiden Seiten. Also die eine Seite, fange ich mal mit der unangenehmen Seite an. In meiner Ausbildung zum Logotherapeuten gab es ja sehr viel Selbstreflexion und wir haben uns alle schon gefreut oder befürchtet, wenn rauskommt, wo ist eigentlich unsere Schwäche, unsere Gefährdung, in welchem Bereich. Und Sie ahnen es schon, bei mir kam raus, dass meine Gefährdung die narzisstische Gefährdung ist. Was man unter anderem an diesem Ehrenamt sehen kann. Ein Ehrenamt, was eine großartige Arbeit macht, also der Polizei hilft, Dinge zu machen, die Polizei nicht kann und von der sie zurückscheut, haben wir gemacht. Bei schweren Einsätzen, Banküberfall oder Suizid oder ähnliches, ist das eine großartige Sache und das ist ein Stichwort, was zum Narzissten passt. Und parallel ist es so, dass zwei meiner Freunde eine starke narzisstische Persönlichkeit haben und ein dritter Freund, wie man so gern sagt, ein Opfer oder so ein typisches Gegenüber ist, der, mit dem ich über 3 Jahre zusammen gearbeitet habe, also als Freund und Therapeut, um aus dieser Gefangenheit rauszukommen, der ausgeliefert war aufgrund seiner Biografie hauptsächlich, aber auch seiner beruflichen Geschichten, also die Seite des, wie man schnell sagt, Opfers, ich mag das Wort nicht so, aber dessen, der eben nicht Narzisst ist, aber mit dem lebt.
Das heißt, im privaten Umfeld bis bei Ihnen persönlich, das heißt, Narzissmus ist eigentlich ein sehr, sehr weites Feld. Sie haben gesagt, es gibt die extreme Form und dann aber auch die Form, die so ein bisschen latent vielleicht als Gefährdung da ist, aber nicht wirklich krankhaft ausbricht.
Ja, das hängt von vielen Faktoren ab. Einmal ist es wichtig zu sehen, Narzissmus ist nicht nur einfach die volkstümliche Vorstellung von dem rabiaten Narzissten, der andere Leute unterdrückt und sich Gehör verschafft, sondern das sind eben zum Beispiel auch die stark im Helferbereich engagiert sind und das sind viele auch sehr schüchterne Menschen, die einfach nur keinen Kontakt zu anderen aufnehmen können, haben häufig die gleiche Ursache. Das sind unterschiedliche Ausprägungen und in der extremen Ausprägung bezeichnen wir das dann als Narzissmus. Aber es ist auch vorher schon eine ganz schöne Belastung für Angehörige und für Freunde und für Mitarbeiter und ähnliches.
Warum ist das so eine Belastung dann auch vorher schon, auch wenn es keine extreme Ausprägung ist?
Ja, ich würde das gern schon an dieser Stelle sagen, was mein Menschenbild ist und weil man daran, glaube ich, erkennen kann, wo das Problem liegt. Ich meine, dass wir zu Gottes Ebenbild geschaffen sind. Und Gott ist trinitarisch, das heißt, er ist auf jeden Fall Person und er ist aber gleichzeitig in Beziehung. Wir sagen ja Vater zu Gott und Sohn zu Jesus Christus. Also der Mensch ist Bezogenheit. Und wenn ihm Bezogenheit nicht gelingt, gelingt ihm auch Personalität nicht. Und der Narzisst hat eine Wand sozusagen zwischen sich, ein Ersatzkriegsfeld, wo er seine Bezogenheit und seine Personalität lebt. Und sowohl er als auch der andere sehnen sich in Wirklichkeit aber nach personaler Bezogenheit. Es führt ansonsten zu Einsamkeit und Isolation. Das empfindet der Narzisst selber, ist also ein ganz einsamer Mensch, aber auch seine Umgebung spürt, dass sie mit diesem Menschen nicht in Kontakt kommt. Und das macht sie selber einsam und verloren. So könnte ich es mal zusammenfassen.
Und das gibt es dann eben in diese Neigung in unterschiedlichen Ausprägungen, haben wir jetzt verstanden, vielleicht vielleicht eine Neigung, die irgendwie fast im Menschen ist, wenn der Mensch keine Beziehung hat, dann, wo soll er denn dann suchen, wenn er keine Beziehung hat, zum Beispiel, wenn wir als Christen sagen, zu Gott, eine Beziehung, die ja immer da ist, treu da ist.
Ja, es ist einmal, letztlich geht es um Wagnis des Glaubens, das Wagnis des Vertrauens, wenn das oft enttäuscht wird. Zum Beispiel durch eine Verführung, schon in der Kindheit vielleicht oder auch unterwegs, zu Ersatzkontakten. Also ich werde anerkannt über mein Werk, über meine Tat, über meine Eigenschaften, über meine Schönheit, über meine musikalischen Fähigkeiten vielleicht. Oder meine intellektuellen Fähigkeiten. Wir haben gestern in einer kleinen Runde über Nietzsche gesprochen, wo ich denke, das passt sehr gut auf ihn. Ein extrem intelligenter Mensch, den man auch sehr bewundert hat für seine Intelligenz, was ihn auch sehr einsam gemacht hat. Also das Füttern des falschen Hundes, kann man sagen, des Hundes Attribute, Eigenschaften statt der Person, führt dazu, dass auch der Betreffende das Gefühl hat, okay, dann geht's darum. Es ist nicht eine Vergewaltigung, sondern eine Verführung. Häufig eben auch durch das, was Sie vorhin in der Anmoderation als Mode bezeichnet haben, dass wir natürlich in einer Wettbewerbsgesellschaft und in einer sehr präsenten Gesellschaft, die öffentlich ist, auf die Attribute achten und nicht auf die Person. Was macht die Person? Wie sieht sie aus? Wie smart ist sie? Das hat alles nichts mit der Person zu tun, sondern nur mit den Eigenschaften. Und dementsprechend gibt es, ja?
Das heißt also, Menschen, die begabt sind, sind irgendwie gefährdeter.
Ja, vor allem, wenn darauf eingegangen wird, in besonderer Weise. Das ist ja eine Gefährdung auch in der Erziehung, dass Eltern sich wahnsinnig über ein hochbegabtes oder auch nur ein begabtes Kind freuen oder teilweise auch überhaupt musikalische Familien zum Beispiel, ist das durchaus eine Gefährdung. Kenne ich im näheren Umfeld, wie schwer das ist, sozusagen nicht stolz zu sein auf eine Leistung. Sondern eher, da kommen wir vielleicht noch zu, wie man dem begegnet. Ja, kommen wir noch zu. Also zu versuchen, nicht über die Schiene loben der Leistung oder auch der, ein Kind malt ein Bild und man sagt, wie toll hast du es gemacht. Das ist ganz, ganz klein schon dieser zwar leichte, aber falsche Weg. Ich lobe das Werk.
Das erscheint einem so fast unnatürlich, nicht? Wenn jemand Kind sowas gemalt hat, sagt man, boah, das ist aber schön, das hast du toll gemacht. Das ist doch eigentlich fast ein natürlicher Impuls.
Ich bin nicht sicher. Normalerweise macht man was mit dem Kind oder das Kind spielt mit anderen, hat seine Bestätigung über das Handeln, über das Zusammenleben. Also wenn mein Enkel Leo kommt und mir irgendwas zeigt, was er gebaut hat mit Lego und ich sage, das hast du toll gemacht, dann sagt er, komm Opa, lass uns spielen. Und wenn ich dann keine Lust habe, dann sage ich, hast du toll gebaut, bau doch nochmal was. Und dann baut er was nochmal, zeigt es mir. Aber eigentlich möchte er, dass ich mit ihm spiele. Und loben ist schnell ein sich es einfach machen. Man ist dann nett und findet sich selber gut, wenn man das Kind gelobt hat. Aber ist es wirklich das Bedürfnis des Kindes gewesen? Oder wollte es eigentlich was anderes?
Also einfach diese Haltung, viel loben, sich aber aus der persönlichen Beziehung rausnehmen. Wir sind alle so beschäftigt. Ja, genau, das ist eine Gefährdung auch unserer Zeit und vielleicht ahnen wir gar nicht, was das langfristig dann auch wieder mit den nächsten Generationen macht, wenn sie dann am Ende das Lob suchen statt und die Beziehung im Grunde aufgegeben haben, weil sie denken, Mama, Papa, alle haben eigentlich keine Zeit für mich. Dann muss ich es halt über den Weg suchen. Da sind wir schon.
Lass mich das kurz noch sagen. Sie sehen mich nicht und ich verlerne, mich selber zu sehen. Ich verlerne sozusagen auch mein eigener Blick. Es funktioniert richtig im Gehirn mit dem Lustzentrum, wird angeregt und dann spricht es mich immer wieder an. Lust bekommst du, indem du irgendwas tust, was die Leute gut finden. Also auch in meiner eigenen Tätigkeit als Dozent zum Beispiel ist es so, wenn ein Schüler mich lobt am Ende der Stunde, dann kommt sofort der Gedanke, hoffentlich kriege ich es nächstes Mal wieder so gut hin. Ein Gedanke, den ich falsch finde. Denn ich möchte es richtig machen und nicht so machen, dass die Leute mich loben. Aber das ist gar nicht so leicht. Der Impuls, den Lob zu suchen, überlagert das, was man eigentlich will. Und man kennt sich selber hinterher nicht mehr.
Jetzt sind wir schon weit vorgedrungen in die Frage nach Ursachen. Wo kommt es eigentlich her, dass man sich zum Narzissten oder eine narzisstische Neigung entwickelt? Machen wir nochmal ganz kurz einen Exkurs in die Philosophie. Geschichtlich ist der Narziss ja erstmal nicht unbedingt eine Negativrolle. Der wird ja, also diese mythologische Gestalt des Narziss, gut, der scheitert dann im Grunde an seiner eigenen Selbstliebe, geht er zugrunde. Aber es wird erstmal relativ nüchtern dargestellt.
Ja, wenn man es etwas genauer anguckt und es lohnt sich, das genauer anzugucken, überhaupt Mythologie, wenn man es nicht als Verführung zu einer anderen Religion sieht, sondern als Beschreibung menschlicher Regungen, ist sie sehr hilfreich. Also der Narziss ist ja ein unehelich geborenes Kind, also seine Mutter wurde von dem Flussgott vergewaltigt und die Prophetie über ihn lautete, wenn du dich selbst erkennst, wirst du sterben. Und er war gar nicht in sich verliebt, sondern ihm fehlt überhaupt die Liebe an sich und ihm fehlte der Vater. Übrigens auch ein wichtiger Aspekt im Zusammenhang mit Narzissmus. Ihm fehlte der Vater und er wurde bewundert, ob seiner Schönheit. Er war sehr schön und viele haben sich in ihn verliebt und das ist auch der Grund, warum er in der Antike beliebt war als Vorbild. Der edle und nicht selbstverliebte Jüngling, der erst später gemerkt hat, dass ihm was fehlt und das Eigentliche, was ihm fehlt, ist eben nicht Anerkennung und Schönheit und ähnliches, sondern eigentlich fehlt ihm der Vater. Und er guckt deswegen ja in den Fluss. Das ist ja eigentlich der Ort des Vaters. Er schaut da rein und sieht sich. Und zum ersten Mal spürt er sowas wie Liebe. Zwar zu sich, was die Fehlform der Liebe ist, aber letztlich ist es nicht narzisstisch, wie wir heute das Wort benutzen. So, er hat sich immer nur selbst geliebt. Eigentlich hat er die Liebe gar nicht gekannt. Und an dem Augenblick, wo er die Liebe kennengelernt hat, ist er an der falschen Stelle gewesen und ist entsprechend der Prophezeiung dann in dem Umarmen des Spiegelbildes auch umgekommen.
Was sagt uns das denn über das Phänomen Narzissmus?
Ja, es sagt, nach meinem Empfinden als erstes spricht es von dieser großen Einsamkeit. Narziss war einsam. Die erste Person, die ihn geliebt hat, war ja Echo. Und Echo konnte nicht mit ihm in Kontakt treten, weil es die Bedingung war, dass er sozusagen zuerst in Kontakt tritt. Damit hat er auch wieder mit niemandem geredet. Er hatte keine Begegnung. Also dieses Thema Einsamkeit, weil ich die Fähigkeit zum personalen Kontakt nicht habe. Ist mir entweder abhanden gekommen, weil sie durch ein falsches Begegnungsbild über die Sache eben verzerrt wurde, oder indem ich überhaupt kein Vertrauen habe. Ich brauche, um personal zu leben, dieses Urvertrauen, was wir auch Glaube nennen, dass der andere mich liebt, auch wenn ich ihm das nicht beweisen kann, dass ich liebenswert bin. Und auch wenn ich selber gar keinen Grund kenne dafür. Dass in meinem Fall meine Frau mich liebt, verstehe ich nicht. Also ich bin nicht sicher, ob ich mich lieben würde, wenn ich meine Frau wäre. Und es ist nötig, es einfach anzunehmen, ohne es zu verstehen. Und das erfordert Vertrauen. Also Vertrauensfähigkeit, Geduld und erkennende Einsamkeit, würde ich mal als wichtigste Punkte nennen.
Die sind da in diesem Bild des Narziss dieser mythologischen Geschichte dargestellt. Wie hat sich denn dann unsere Beziehung zum Narzissmus mit der Zeit entwickelt?
Ja, Sie spielen bestimmt darauf an, dass es heute ja überhaupt nicht mehr so ist. Das ist übrigens, als Sie das vorhin gesagt haben, mir auch noch aufgefallen. Es ist oft, wir machen das Leben oft leicht, indem wir einen anderen als Narzissten bezeichnen und unsere eigene Schwäche damit kaschieren. Oder vielleicht sogar unseren Neid kaschieren. Das ist ja mit Augustinus etwa entstanden, also mit der Intellektualisierung des Christentums, würde ich es mal sagen, und der Ablehnung auch der Antike, was ja durch Thomas von Aquin dann später wieder ein bisschen verändert wurde, als die Versöhnung mit der Antike stattgefunden hat. Aber das war bei Augustinus ja noch nicht so. Und Augustinus hat im Grunde den hohen Anspruch des Christentums, nämlich dass die Annahme der Liebe Gottes sozusagen die Selbstliebe ersetzen soll. Die Selbstliebe, die unbedingt nötig ist, sonst bin ich ja gar nicht. Ich bin keine Person, wenn ich nicht irgendwie anerkannt bin. Und wenn ich nicht weiß, ob ich anerkannt bin, dann tue ich das eben selbst. Das ist zwar ein Kurzschluss und ein Zirkel und das funktioniert letztlich nicht, aber was soll ich machen? Ich kann versuchen, dass andere mich ein Stück weit annimmt und das geschieht in der, zum Beispiel in der Liebesbeziehung zwischen Mann und Frau oder auch in einer Freundschaft oder so, aber nicht in der Tiefe. Und Augustinus und das Christentum hat eben die Möglichkeit erkannt, dass wir von Gott her so sehr geliebt sind, dass es eigentlich ein Frevel ist, sich selber zu lieben oder Liebe zu provozieren, denn Liebe ist ein Geschenk. Und das ist eine steile Geschichte, die, sagen wir mal, im Volkstümlichen vielleicht in gewissem Maß eine Überforderung war. Oder nicht deutlich genug.
Jetzt ist es ja. Jetzt ist es aber so, dass wir haben ja oft, wenn wir über Narzissmus sprechen und auch sehr, sehr verständlich im Blick das Leid, das im Grunde im Kielwasser eines Narzissten entsteht. Ja, also es gibt ja Menschen, die mit Narzissten eng zu tun haben, sprechen oft wirklich von einem ganz, ganz großen Leid, dass überhaupt sich das Gefühl einmal zu haben, selbst nicht gemeint zu sein, im Grunde nur noch eine Projektionsfläche für den anderen. Ist das jetzt nicht fast ein bisschen harmlos, wenn wir sagen, im Grunde haben wir alle die Tendenz und der Mensch sucht ja eigentlich die Liebe, aber findet sie irgendwie nicht richtig und macht es deshalb falsch?
Also, manche Dinge fallen ins Auge, manche nicht. Manche Sachen sind offensichtlich falsch. Ich kenne das auch in meinem Beruf sehr, dass Kollegen, auch die ich mit ausbilde, sagen, sie möchten sich ihre Klienten aussuchen. Da sucht sich niemand einen Narzisst aus. Niemand sucht sich einen dissozialen Menschen aus. Es gibt bestimmte Menschentypen oder Störungsbilder, die will keiner haben, weil sie so unsympathisch sind. Das heißt noch lange nicht, dass sie schlimmer sind als andere. Es gibt zum Beispiel passiv-aggressives Verhalten, was ganz schrecklich ist. Oder es gibt auch das Verführen des Menschen zum Narzissmus, was durch Dependenz entsteht. Dass Menschen in Abhängigkeit leben und ihre Schwäche durch einen Narzissen ausgleichen und ihn damit massiv füttern. Also ich sage, es ist nicht gesagt, dass der Narzisst wirklich was überdurchschnittlich Schlimmes ist, selbst in der starken Ausprägung. Es ist nur auffällig und es ist nur gesellschaftlich etabliert, das negativ zu deuten. Und das andere, das Ausnutzen durch Abhängigkeit, ist dann sozusagen gerechtfertigt, weil der andere ja böse ist. Also dieses Sortieren nach guten Störungen und schlechten Störungen, das teile ich nicht. Sondern ich sage, der Narzisst ist in erster Linie ein ganz einsamer Mensch. Und wenn man ihn in seiner Einsamkeit ernst nehmen würde, rechtzeitig. Es ist am Ende ein Problem, wenn es erstmal ist wie Alkoholismus. Wenn Sie einen Alkoholiker vor sich haben, ist das für die Angehörigen ganz schrecklich. Aber das heißt nicht, dass Alkoholismus eine schlimmere Krankheit ist als Depressionen oder andere Krankheiten, sondern es ist eine offensichtlichere Krankheit. Man kann es deutlich sehen. Die Angehörigen leiden drunter.
Ja, oder vielleicht auch, weil es die unmittelbare, direkte, zum Teil schwere Auswirkungen auf die Angehörigen hat.
Ja, ich bleibe trotzdem hartnäckig dabei, dass ich denke, es andert auch Auswirkungen, ist nur nicht auffällig. Es fällt nicht auf, wenn Menschen verwehen, so nenne ich das mal, wenn sie unauffällig werden. Wenn ich einen Suizidalen vor mir habe, der seine ganze Umgebung in den Bann zieht mit seinen Todesdrohungen und die ganze Familie kann damit überhaupt nicht mehr leben, tut alles dafür. Oder hochemotionale Menschen, die ich auch in der Therapie habe, die, wie ich es vor kurzem hatte, 1 Stunde 15 Minuten ununterbrochen heulen. Und jeder fühlt sich genötigt, dem Menschen zu helfen, egal um was es geht. Das ist nur nicht, hat nicht so ein schlechtes Image. Aber es ist von den Folgen her nicht so unterschiedlich. Also ich will das jetzt nicht genau bewerten. Ich will einfach nur sagen, lass uns den Narzissten mal ganz ruhig und gelassen anschauen und unser eigenes Verhältnis dazu und vielleicht entspannt sich die Situation. Natürlich gibt es Extremfälle, wo man vielleicht ausweichen muss oder eben eine Therapie braucht oder andere Maßnahmen braucht. Oder würde ich nicht so gern so schnell hingehen, weil es einen Weg dahin gibt und auf dem Weg begleiten wir den Narzissten schnell in die falsche Richtung.
Was würden Sie denn sagen, was sind denn Narzissten klassischerweise für Typen, für Menschen?
Es gibt ja die unterschiedlichen Ausprägungen des Narzissmus, aber klassischerweise, also der klassische, aber den weiß ich gar nicht, ob man ihn so benennen kann, also häufiger sind es eben Tatmenschen, auch Menschen, die was bewegen. Jemand hat mal gesagt, wenn wir alle Narzissten heilen würden, hätten wir weder große Künstler noch Erfinder, Wissenschaftler, Fußballer und was weiß ich nicht alles. Das ist vielleicht eine bisschen zu harte Aussage, aber da ist eine ganze Menge dran. Viel von dem, was auf der Welt passiert, passiert im Windschatten von jemandem, der auch eine narzisstische Prägung hat, der wirklich was tut und was erreicht und erfolgreich ist. Ich denke, dass ein Narzisst auch tatsächlich noch die Sehnsucht nach der Größe, die wir eigentlich alle haben als Abbilder Gottes, virulenter spürt. Eigentlich spüren wir das alle, dass wir Gottesbilder sind, aber wir gewöhnen uns an den Alltag und sagen, naja, das lässt sich nicht realisieren. Und der Narzisst hat noch ein Stück weit dieses Sehnen nach Größe. Wird missbräuchlich behandelt, aber es ist tatsächlich auch ein Grund, warum viele Menschen sich in der Nähe von Narzissten aufhalten. Sie diese Grandiosität nicht nur abstoßend finden, sondern auch verlockend. Also ein Tatmensch, ein sensibler Mensch, ein einsamer Mensch, sowas. Begabter Mensch häufig.
Als Christen gehen wir ja davon aus, dass auch das Schlechte in der Welt nicht geschaffen ist, in dem Sinne, schaffen tut ja nur Gott und Gott schafft gut, sondern eine Verdrehung des eigentlich Guten. Sünde gilt als Zielverfehlung. Passt das hier an der Stelle rein?
Ganz genau, das passt ganz genau rein. Es geht darum, dass ich diese Sehnsucht in mir letztlich nach Gott, aber schon in einer Stufe davor, nach dem je wirklich anderen in seiner Freiheit, in seiner geheimnisvollen Weise, der andere ist mir bekannt, aber zugleich auch immer fremd. Und nur in dieser Begegnung entfaltet sich Persönlichkeit. Also die Person des Menschen wird nur reflektiert wiederum in der Person. Man muss sich das vorstellen, das ist nicht leicht zu fassen. Größer als alles, was wir denken können, ist das Personensein. Das Personensein hat was Unendliches, weil es was Freies hat. Und nur in der, zum Beispiel in der freien Liebe, jetzt nicht nach den 60er Jahren gemeint, sondern in der nicht
Liebe
genötigten
in Freiheit.
Liebe und Freiheit, also nicht genötigt, wenn ein anderer mich liebt, obwohl er keinen Grund hat, außer dass er mich liebt, gibt mir einen Wert und gibt ihm einen Wert, nämlich den, dass ich mich gesehen fühle. Und diese geheimnisvolle Begegnung auf der personalen Ebene brauchen wir zu unserer Existenz, weil wir eben Wesen sind wie Gott. Gott ist Bezogenheit. Gott ist nicht einer, sondern ist trinitarisch. Er ist in sich Bezogenheit. Und wir auch. Wir sind nach Gottes Bild geschaffen. Auf der ersten Näherung zwischen uns Menschen, Mann und Frau, und auf der zweiten Ebene aber auch Mensch und Gott. Und diese Bezogenheit, sich danach zu sehnen, führt dann eben in der, sagen wir mal, in der Mutlosigkeit oder in dem Irrtum oder in der Verführung, in der Irrung zu diesem Suchtverhalten. Ich mache etwas, was sich so ähnlich anfühlt, nämlich eine Anerkennung über eine Leistung, fühlt sich so ähnlich an, aber es befriedigt mich nicht. Und dann kommt es zu einem Suchtverhalten. Na, dann muss ich mehr davon haben. Und das befriedigt dann auch nur ganz kurzfristig. Und dann muss ich wieder mehr da haben. Und irgendwann verkümmert sozusagen das Original. Ja. Es ist genau, wie Sie sagen, eine Zielverfehlung. Nicht die Sache an sich ist falsch, sondern ich bin direkt kurz neben dem Ziel.
Und was ist die Alternative dann, wenn man jetzt nicht so, ja, gibt es eine Alternative außerhalb des Christentums überhaupt?
Ich sage keine endgültige. Innerhalb der Welt brauchen wir auch dieses Durchsetzen. Also dieses Ausweichen geschieht ja auch in das Ausweichen der Welt. Also fressen und gefressen werden, sich durchsetzen, Kriege führen, sind ja jetzt zwar haben das Etikett total negativ, aber es ist nun mal das System der Welt. Wenn Sie Überbevölkerung haben, wenn die Leute in Schweden, habe ich am Frühstückstisch darüber gesprochen, am Verhungern waren vor etwa 100 Jahren, wandern sie nach Amerika aus und besiegen die Indianer so ungefähr, wenn es kein leeres Land gibt. Also dieses sich durchsetzen, Kriege führen und den anderen Mann von der Frau verdrängen. Und das ist ja, das ist Bestandteil der Welt, in die wir hineingeworfen wurden, seitdem wir aus dem...
So ein Selbsterhaltungstrieb, der sich dann
Durchsetzungstrieb. Insofern gibt es da keine perfekte Lösung. Es gibt keine Welt ohne Leid und ohne Krieg. Wird es nicht geben. Nicht innerhalb der Welt. Die einzige Möglichkeit ist es sozusagen, die Welt zu transzendieren. Das heißt, das Eigentliche, wozu die Welt geschaffen wurde, nämlich als Frucht Gottes, die wir verwalten und Gott wieder zurückbringen. Da gibt es eine Lösung, zumindest mal für den Menschen erstmal. Und ich glaube letztlich auch, aber es wird jetzt vielleicht hier zu weit, für die Welt an sich. Aber erstmal für den Menschen. Ein Mensch, der dem Christus begegnet ist in solcher Nähe, dass er diesen entdeckt, dass es eine eigentliche Liebe ist, der andere, der ihn erkennt. Ich kann das bezeugen, so war das bei mir auch, als Christus mir begegnet ist, war mir alles andere, alles Spiegellesen und ähnliche Dinge, die mich vorher bestimmt, mal unwichtig, weil ich mich erkannt fühlte von Christus. Und dann war alles andere unwichtig. Mein Streben nach Glück war unwichtig, mein Streben nach Anerkennung war unwichtig, weil ich erkannt bin. Letztlich werden wir nur ganz gesättigt von Jesus Christus. Aber es gibt im Vorfeld natürlich Zwischenstufen. Ne? Man kann innerhalb der Welt auch besser leben, als man, ohne darüber nachzudenken, ohne dass jemand die Liebe zu einem Menschen bringt, selbst wenn er sie nicht annehmen kann. Na, das gibt es auch. Also, es will das nicht digital formulieren, aber letztendlich ist es so.
Ja, es gibt ja durchaus Menschen, die jetzt auch großes, ja, nicht mal groß, klingt schon wieder gleich nach narzisstisch, aber die auch selbstlos gelebt haben, einfach auch aus einem vielleicht inneren Gespür heraus. Ich meine, Christus spricht ja auch in der Bibel die Menschen an, die ihm gedient haben, ohne dass sie es wussten. Nicht? Das müssen ja welche gewesen sein, die ihn nicht kannten. Aber Sie sagen, Herr Braun, der innere Antrieb ist eigentlich nur, wenn es da eine Beziehung gibt, eine Bezogenheit. Ansonsten ist der Mensch einsam und muss versuchen, sein tiefes Bedürfnis nach gesehen werden, sein tiefes Bedürfnis nach einem Menschen, der ihm sein Ja zuspricht oder einem Wesen, das ihm sein Ja zuspricht, das kann er sonst nur mit Ersatzbefriedigungen füllen.
Ja. Und da gibt es verschiedene Formen und dies ist eine davon. Und alle Formen, die einen Suchtcharakter haben, führen dann zu diesen schrecklichen Ergebnissen. Also ich meine, dass das Beispiel mit Alkoholismus sehr plakativ ist, wo man das ja spürt. Man trinkt das erste Glas Wein, sage ich immer, und es ist eigentlich schön. Und vielleicht noch ein zweites, ist vielleicht auch noch schön. Und dann denkt man ja, also Wein trinken ist schön. Aber das stimmt nicht. Mindestens nach dem vierten, fünften Glas Wein wird es nicht schöner, sondern wird es schlechter. Weil es nämlich ein Ersatz war, nicht das Eigentliche. Und so ist es da auch. Es fühlt sich erstmal schön an, anerkannt zu sein. Erstmal. Aber dann gehe ich nach Hause und bin einsam. Künstler erzählen das. Sie treten hinter die Bühne und 10.000 Leute haben mir zugejubelt. Sie treten in die Bühne und sagen, ich bin total einsam. Niemand meint mich, alle meinen mein Werk. Das ist tragisch. Das ist eine klassische tragische Geschichte.
vielleicht gut das Bild vom Glas Wein auch, weil ein Glas Wein ja einfach schön ist. So kann
genau.
Lob schön werden, aber es ist eben das Risiko steckt drin, kann schön sein. Auch ein Applaus ist schön. Ich meine, wir werden natürlich nicht alle nach einem Konzert, wenn jemand eine wunderschöne Musik gespielt hat, aufstehen und einfach nichts sagen und weggehen. Nee. Aber dieses Problem beginnt dann, wenn es das Eigentliche verdrängt.
Ja.
Und zu einer Ersatzhandlung wird.
Genau, wenn es zu stark wird, wenn es... Sie haben genau richtig gesagt, wenn es das Eigentliche verdrängt oder wenn das von Natur aus zu schwach ist, was häufig der Fall ist bei Künstlern, also bei Leuten, die Großes leisten. Wenn Sie sich das angucken im Detail, erleben Sie das ganz oft. Nicht immer, aber ganz, ganz oft. Und es zeigt aber eben parallel, und das ist mir auch wichtig, diese Sehnsucht des Menschen, wirksam zu sein. Na, das ist das Dritte. In der Trinität das Bezogensein, das Personale, aber auch die Wirksamkeit oder die Fruchtbarkeit. Und das möchte der Mensch auch. Ein Mensch möchte fruchtbar sein, er möchte was in die Welt bringen. Und das geschieht normalerweise über Begegnung, über Befruchtung im genauen Sinne. Und das ist nicht was Negatives, dass der Mensch etwas in die Welt bringen möchte, dass er ein Werk schaffen möchte. Das ist nicht an sich negativ, sondern gehört zu unserer Gottesbildlichkeit. Das wird auch ambivalent gesehen, häufig mit Konkurrenzdenken und dann wird dem Menschen das geneidet oder es wird überhöht, aber es polarisiert. Ja, es polarisiert. Entweder Kommunismus oder Kapitalismus ungefähr. Ja.
Narzissmus, die Sehnsucht gesehen zu werden, ist unser Thema hier in der Lebenshilfe-Sendung. Andreas Braun, Logotherapeut aus dem hohen Norden Deutschlands, in der Nähe von Hamburg lebend und arbeitend, ist unser Gast hier in der Sendung. Es ist etwas grundsätzlich und philosophisch heute, aber wir sprechen gleich nach einer Musik noch auch über die Frage, wie gehen wir denn nun damit um, dass wir das wissen? Denn es bleibt ja so, dass gerade Menschen mit einer stärkeren narzisstischen Prägung, Ausprägung, ihre Mitmenschen nicht einfach machen, im Leben daneben ihnen überhaupt noch zu existieren. Vielleicht ist es auch so, dass wir ihnen bereitwillig die Bühne gegeben haben und dann versuchen müssen, da rauszufinden. Oder wir entdecken vielleicht, dass wir selber solche Züge haben und fragen uns, wie können wir da nun mit umgehen, wie kann man da rauskommen. Darum soll es gleich weitergehen. Ich möchte aber an dieser Stelle auch jetzt schon die Hörernummer bekannt geben. Also wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, Fragen an Andreas Braun haben, können Sie gerne anrufen unter 089 517 008 008. Also die Nummer zur Sendung ist die 089 517 008 008. Und das Thema Narzissmus, die Sehnsucht gesehen zu werden. Sie haben eingeschaltet in der Lebenshilfe-Sendung bei Radio Horeb. Unser Thema heute, Narzissmus, die Sehnsucht, gesehen zu werden. Wir sprechen mit dem Logotherapeuten Andreas Braun und sind mit einem sehr grundsätzlich, fast ein wenig philosophischen ersten Teil eingestiegen. Was treibt den Menschen eigentlich dazu, der sich selber in den Vordergrund schiebt, der sich selbst bespiegelt? Und wir haben mit Andreas Braun darüber nachgedacht, was ist die Ursache und wie drückt sich das dann auch aus? Gesagt, der Mensch ist eigentlich ein Wesen von Gott her, von seiner Schöpfung her, ein Beziehungswesen, auch ein Mensch ist dazu berufen, etwas zu bewirken, etwas zu hinterlassen in der Welt. Und wenn das nicht in dem guten, in dem wahren Beziehungsrahmen gelebt wird, dann entartet es und kann eben zu Narzissmus in schwererer oder auch vielleicht leichterer, subtilerer Form führen. 089-517-008-008 ist die Nummer, unter der Sie uns erreichen können hier in dieser Sendung. Und ich sehe, dass es schon den ein oder anderen Anrufer gibt. Eine erste Anrufer ist noch mit Frau Amstadt. Jetzt sehe ich es aus Mainz. Herzlich willkommen, Frau Amstadt.
Ja, herzlich willkommen. Erstmal herzlichen Dank, Herr Braun, für den Vortrag. Hat mich sehr angesprochen, deswegen rufe ich auch an. Ich bin Zauberkünstlerin und trete auf Hochzeiten, mache Kindergeburtstagen und es macht mir sehr viel Freude und wenn man dann sehr viel Anerkennung, Applaus und Lob bekommen hat, muss ich zustimmen, es ist sehr schön. Wenn man dann nach Hause kommt, man schwebt auf Wolke 7 und Gott sei Dank ist mein Mann auch Künstler, Unterhaltungskünstler, wir sind praktisch ein Künstler-Ehepaar und wir können uns da austauschen und sonst wären wir wirklich sehr alleine, wenn wir nach so einem Auftritt nach Hause kommen. Was ich dazu beitragen möchte ist, dass ich katholisch bin, lebe auch meinen Glauben, höre auch immer Radio Horeb und dass ich jeden Tag immer bete, Herrgott, ich möchte dir Freude machen. Und wenn ich zum Auftritt fahre, vielleicht auch für andere Künstler, sage ich immer, alles meinem Gott zu ehren. Mhm. Das tue ich einfach, ich mache das jetzt nicht klar, man macht das auch, wenn man Spaß hat, aber damit ich jetzt hier die Große bin oder sonst was. Und das wollte ich einfach sagen. Also ich bete vorher und nachher, bedanke mich auch immer für das Publikum, bete auch für mein Publikum vorher und nachher. Also das ist nur ein Beitrag von mir als Künstler.
Schön, ja. Ja, ja klar. Es ist ja auch wichtig, dass Sie Menschen erfreuen und wenn Sie den Menschen wirklich im Blick haben, dann ist die Gefahr ja auch sehr gering. Die Versuchung ist immer da, gerade bei viel Applaus, wie machst du das oder so. Aber solange sie die Menschen im Blick haben und Gott dazu nehmen, klingt das gut.
Ja. Ja, dann vielen Dank für Ihren Beitrag. Das war's auch schon.
Ja. Dankeschön, vielen Dank, Amstatt, für Ihren Anruf.
Danke.
Alles Gute Ihnen. Ja, ich dachte dabei auch, Herr Braun, wie traurig und grau wäre die Welt, wenn es so Menschen nicht gäbe, die uns eben wirklich begeistert klatschen lassen auch. Und das ist ja auch schön so. Wunderbar. Vielen Dank, Frau Amstatt.
Mhm. Würde ich ja auch unterstreichen, dass wir uns gerne in dem Licht solcher Menschen aussonnen und von denen was haben. Das wäre ja auch tragisch, wenn das alles nicht mehr wäre. Und deswegen meine Einladung, sozusagen nicht nur die negativen Seiten zu sehen, die es unbedingt gibt und die groß sind und manchmal unerträglich, aber das ist dieses Vorkommen und ist für viele Menschen ganz tröstlich und hilfreich und wir brauchen auch eine Struktur, an der wir uns orientieren können, wir brauchen Vorbilder und es ist schon eine Spannung, es ist nicht nur negativ.
Ja, danke Frau Amstatt, wir kommen zu Frau Müller aus Ravensburg.
Ich arbeite in einer Einrichtung für Körperbehinderte und bin auch selber dort in die Schule gegangen und bin selber betroffen. Und ich seit 38 Jahren arbeite ich schon dort. Aber mein Kollege und Vorgesetzter hat mich immer so quasi unterdrückt, von mir als erwartet, dass ich dankbar bin. Und ich bin ja froh, dass ich gut dran bin, aber ich werde immer noch irgendwie als, er wollte ja, dass ich ihn bewundere und gehorche und so. Und auch, der war Sonderschullehrer und auch mal die anderen Therapeuten sehen mich eher noch irgendwie als Klientel, die wollen irgendwie, sind stolz auf ihre Leistung und sehen sich als überlegen und reif, obwohl ich bald 64 bin und so. Genau. Das ist ja so ein Narzissmus. Da wird mir immer so eine vorgegeben, dass ich quasi, ich halte mich eben nicht an Fachbücher und Behinderungsmuster und das wird mir irgendwie negativ ausgelegt, dass ich nicht hilfsbedürftig bin und so. Ja.
Frau Müller, vielleicht kann ich ganz kurz den Bogen oder den Ball Andreas Braun zuwerfen, nämlich Sie sprechen ja aus einem Bereich, den er eingangs schon erwähnt hat, eben Bereich Sozialhelfer und so weiter. Ja. Und Sie arbeiten wenn ich es richtig weiß, in einer Behinderteneinrichtung, richtig? Auch oder ja. In einer Werkstatt? Ja, Werkstatt, genau. Und selber als Betroffene also, fühlen sich nicht ernst genommen.
Schule, von, ja.
Genau. Vielleicht geben wir Herrn Braun das mal weiter. Vielleicht können wir damit auch die Brücke schlagen zu dem eben der anderen Perspektive. Wie sieht das aus der Perspektive der jetzt in dem Fall Mitarbeiter oder auch Angehörigen aus? Nämlich Sie haben gesagt, wir sollen es nicht nur negativ sehen, aber irgendwie müssen wir trotzdem lernen, damit umzugehen mit dem Phänomen Narzissmus im Alltag.
Das können wir natürlich nur ganz kurz streifen. Ich würde gern drei Punkte nennen, wenn wir das noch schaffen, mal gucken. Der Punkt 1, den Sie jetzt gerade auch praktizieren, ist der Punkt Selbstsorge. Es ist schon nötig, dass ich erstmal auch auf meine, sagen wir mal, meine Empfindungen, meine Schmerzen achte. Das ist häufig so, dass in dem gleißenden Licht der narzisstischen Prägung man sich selber nicht genügend in Blick nimmt, sondern das alles in Bezug auf die Narzissten sieht. Man nimmt sich selber kaum noch wahr, sondern nur als Opfer oder im Leiden, weil der alle Aufmerksamkeit auf sich zieht. Also der erste Schritt ist sozusagen ernst nehmen, wie es mir damit geht.
Also nicht nur auch Aufmerksamkeit auf sich zieht, sondern es hat ja oft mit Erniedrigung des anderen auch zu tun.
Genau. Aber das ganze Thema, also das ganze Denken dreht sich um die Beziehung zu dem Narzissten. Was ist, gefalle ich wieder nicht und muss ich das machen und ist ja gemein von dem und stimmt doch nicht, Gerechtigkeit. Solche Gedanken drehen sich sozusagen um das Übel, aber nicht um mein, was ist mit meinem Herzen los, wie geht es mir damit? Also dieses Benennen und vielleicht auch Aufschreiben oder einem Therapeuten, einem guten Freund erzählen, der nicht zu sehr verwickelt ist, zu sagen, so geht es mir damit. Mich selber ernst nehmen, das ist das Erste, was zu tun ist. Sich selber ernst nehmen, das wird auch viel propagiert, das ist eigentlich bekannt. Es ist nötig und wichtig, man nennt das Selbstvalidation oder ich nenne das so, also die Bestätigung und Ernst nehmen meiner Befindlichkeit, meiner Gefühle. Das heißt,
kann es doch sein, dass man da Grenzen ziehen muss zwischendurch?
Das kann im Extremfall dazu führen, dass ich Grenzen ziehen muss. Aber das wäre schon das Zweite. Das Erste ist erstmal es ernst nehmen, mich ernst nehmen. Nicht die Beziehung ernst nehmen, sondern erstmal mich ernst nehmen. Ich muss als Person vorkommen, bei mir selbst erstmal. Das geschieht, indem ich darüber spreche, so wie Sie es jetzt gerade tun. Sie melden sich, Sie sprechen mit anderen. Das Ziel ist es sozusagen, eine Entlastung herzustellen, die mir eine gewisse Freiheit gibt, genauer zu gucken. Zum Beispiel, wie ich mich abgrenzen kann. Eine reflexive Abgrenzung führt meistens zu einer Verschärfung der Situation. Also wenn ich mich gleich abgrenze, dann fühlt sich der andere herausgefordert. Wenn ein Gegenüber eines Narzissten anfängt stärker zu werden, spornt das den Narzissten erstmal an, das nochmal durchzuziehen und zu zeigen, dass er recht hat. Insofern ist das manchmal zu früh, sich abzugrenzen. Manchmal geht es nicht anders, wenn es zu stark ist. Wenn man sagt, ich halte es nicht aus, ich muss die Einrichtung verlassen oder so, das muss man mit sich selber oder mit einem Freund abmachen, ob es eine zu große Überforderung ist, ob die Wunde so weit aufgerissen ist schon, dass sie da nicht mehr heilen kann an der Stelle. Das hängt davon ab, wie es einem damit geht, wie schlimm das damit ist. Wird es immer schlimmer, werde ich krank, dann kann es gut sein, tatsächlich erstmal auszuweichen. Ja, das ist das eine. Ich weiß nicht, ob das so weit verstanden ist, Selbstvalidation nenne ich das.
Genau.
Ja. Das zweite ist, nachdem ich das getan habe, geht es darum, nochmal zu gucken. Also dieses nochmal gucken offenbart erst, nachdem ich meinen Schmerz benannt habe, neue Perspektiven, neue Strukturen, zum Beispiel eigene Ressourcen oder auch eigene Anteile oder auch Stärken von dem anderen, auch Dinge, die mir nützen. Also ich nehme ein Beispiel, ich habe mit einem Menschen zusammengearbeitet, der wirklich ein ziemlich starker Narzisst war, in der Finanzbranche damals, und alle haben ihn gemieden, weil er so ein Wutkopf war und so rot war, aber er war jemand, den man um richtige Hilfe fragen konnte. Man konnte sagen, wie geht das eigentlich? Das hat er gern gemacht, weil ein Narzisst ja gerne sagt, was er kann. Also eine konkrete Hilfe, wie ich mache das hier, ich merke, das funktioniert nicht, bitte sag mir mal, wie es geht. Das ist zum Beispiel ein Aspekt, bei dem die meisten Narzissten sehr gerne helfen, weil sie da gut vorkommen. Und da kann ich also auf die Ressourcen gucken. Das kann ich aber erst, nachdem meine emotionalen Wellen mich nicht mehr unter Wasser drücken. Das kann ich vorher kaum. Also der Zweck der emotionalen Entlastung ist nicht die Entlastung selber, sondern ein größeres Maß an Freiheit, neu zu gucken auf die Gesamtsituation, auf die Umgebung, auf die, vielleicht auch auf die Biografie des anderen Menschen. Denn wenn ich eine Spur Erbarmen finden kann, über seine Einsamkeit zum Beispiel, bin ich wieder mehr ich selbst und bin nicht nur Objekt des anderen. Und das wäre nämlich die dritte Stufe. Wir machen das extrem kurz. Vielleicht müsste man da nochmal dem genauer nachgehen, denn nicht Herr im Hause werden. Das Problem ist ja, dass der andere mein Selbst übernimmt. Und ich sozusagen aus Reaktion kaum noch ich selbst bin, sondern immer nur reagiere, weil ich so angegriffen bin. Und wenn ich jetzt nach der Selbstvalidation und nach der Orientierung, erst danach, meine eigene Freiheit ergreife und sage, in welchem Bereich kann ich denn irgendetwas tun? Wo bin ich selbstwirksam? Also in die Selbstwirksamkeit zu kommen, in einen dritten Bereich. Das ist das geistige Menschen, das können wir tun. Das ist Thema der Logotherapie. Wie komme ich in die Selbstwirksamkeit? Wer bin ich und was ist das, was ich kann und ich will? Und was, wenn es doch so klein ist erstmal. Ich kann irgendwas tun. Ich kann zum Beispiel nicht antworten. Das ist schon mal ein freier Akt. Ne? Ich werde irgendwie angegangen und beleidigt und ich reagiere nicht drauf. Und zwar nicht aus Feigheit, sondern weil ich sage, ich möchte nicht drauf reagieren. Denn das ist dein Thema. Es ist deine Bühne. Mit dem Freund, von dem ich vorhin erzählt habe, haben wir oft dieses Thema Bühne besprochen. Ne? Der Narzisst zieht einen auf seine Bühne. Und ich muss gucken, ob ich wirklich auf diese Bühne will. Ob ich mich, auf der Bühne ist er immer Herr, da habe ich keine Chance. Aber es ist nicht meine Lebensbühne, es ist seine Lebensbühne. Ich muss eine eigene Bühne etablieren, einen eigenen Raum etablieren, in dem ich Herr bin. Alles unter der Bedingung, dass es überhaupt machbar ist. Es kann so schlimm sein, dass es nicht geht. Zumindest für eine Zeit lang nicht geht. Man muss auf die Möglichkeiten achten. Das ist jetzt in ganz kurzer Form so ein Weg.
Mhm. Also das heißt, erst einmal auf sich selber achten und dann den Blick weiten, zu versuchen, besser zu verstehen, was passiert da und sich eben nicht immer wieder auf die Bühne des Narzissten ziehen lassen. Frau Müller, ich hoffe, es war auch etwas für Sie dabei. Ist natürlich ein Weg, der länger ist und in schweren Fällen wahrscheinlich auch, Herr Braun, Begleitung braucht.
Ja, unbedingt. Es ist wichtig zu. Der Narzisst sucht sehr, sehr selten Begleitung. Das gibt es zwar, aber es ist sehr selten und deswegen kommen ja meistens auch die Leute, die sich als Opfer fühlen. Aber das Problem ist, wenn ich weiterhin in der Opferrolle bleibe, dann wird es nicht besser. Dann wird mir nicht gedient. Ich muss über die Entlastung und da brauchen Sie einen Therapeuten, der mit Ihnen nicht nur Entlastung betreibt oder einen Freund, sondern nach einer angemessenen Zeit, die man braucht, um überhaupt erstmal den Schmerz zu verarbeiten und mit dem Schmerz umzugehen, sondern dann sozusagen die Krücken irgendwann beiseite legen und sagen, jetzt versuche ich mal, also muss ich in die Rehabilitation kommen, in die Selbstwirksamkeit. Das wird oft weggelassen. Häufig geht es nur um Entlastung und das wäre mein wichtiger Rat, wenn Sie jemanden suchen, der Sie begleitet, dann sollte das auch jemand sein, der Sie dann sozusagen stark macht, ob es dann der gleiche Rolle ist, wo Sie sind. Also mein Freund blieb noch ein Jahr in dieser Rolle und ist in der Rolle erheblich stark geworden und groß geworden und hat sich dann auch selbstständig gemacht und war ein erfolgreicher Unternehmer oder ist. Und das hat er gelernt in dieser Rolle. Also es war für ihn unterm Strich schmerzhaft, aber am Ende doch produktiv.
Mhm. Gibt es denn auch so, bevor wir zu den nächsten Hörern kommen, auch eine Vorfindlichkeit, also eine Vorfindlichkeit, eine Disposition, kann man auch sagen, die dazu führt, dass man an Narzissten gerät und irgendwie in diesen Kreislauf hineingerät?
Das ist die Regel, dass es so ist. Normalerweise gibt es einen Grund, warum ich da bin. Und man kann schon sagen, jetzt hört sich sehr brutal an, aber versuchen Sie es erstmal so stehen zu lassen. Solange ich es nicht lerne, wird es schlimmer. Und das ist eigentlich ein Auftrag an mich. Es ist ein Auftrag, manchmal auch über Familiengenerationen hinweg. Ein Auftrag, bei den Eltern war es vielleicht schon so, die Mutter war mit einem Narzissten verheiratet oder mit einem Alkoholiker oder sonst einem dominanten Menschen, unterdrückenden Menschen und die Tochter sucht sich vielleicht etwas Ähnliches. Nicht absichtlich, aber so im Sinne von, das kann ja nicht sein, dass es so richtig ist. Und dann gibt es nicht nur einen Anteil, sondern sozusagen eine Bedeutung für mein Leben, dass ich an so jemanden geraten bin, eine gute Bedeutung. Ich kann einen Nutzen daraus ziehen, nicht nur aus Versehen, sondern gerade deswegen. so wie es da auch war. Also dieser damals junge Mann kam aus einer extrem schwierigen Familiensituation und er wäre wahrscheinlich nie stabil geworden, wenn er diese Rolle nicht durchgestanden hätte.
Ja, ein kleiner Ausflug hin zu denjenigen, die mit Narzissten umgehen. Wir sprechen hier in dieser Sendung über den Narzissmus, die Sehnsucht gesehen zu werden, versuchen zu verstehen, was steckt denn eigentlich dahinter. Ich danke Frau Müller für Ihren Anruf. Gottes Segen für Sie, aber auch für all die Menschen, die mit Ihnen arbeiten. Und dann kommen wir zu einer nächsten Hörerin, die uns anruft, ohne ihren Namen zu nennen, aus dem Raum Würzburg, glaube ich. Herzlich willkommen.
Tag. Vielen Dank für die Sendung und ich versuche kurz meinen Fall zu schildern. Ich habe eine Schwiegertochter, ich habe einen Sohn, der im Ausland gelebt hat, da hat er eine Frau kennengelernt und meine Schwiegertochter ist Narzisstin. An was ich festmache, also es ist oft auch eine toxische Beziehung. Sie hat kein Interesse an der Familie, meidet Familienfeiern, hat manchmal auch Alkoholprobleme, da habe ich schon mitgekriegt, sie erniedrigt meinen Sohn, sie spuckt ihn an, schlägt auf ihn ein, schreit rum, du hast mein Leben zerstört. Das hat vielleicht damit was zu tun, sie hat zwei Abgänge gehabt, konnte mein Sohn aber nichts dazu und mein Sohn hat dann nochmal zeitlang gezweifelt, wollen wir überhaupt noch ein Kind. Sie waren auch schon mal 3 Monate getrennt und ich sage halt als Mutter manchmal zu meinem Sohn, du kannst nicht nur das machen, was die Frau will. Was willst denn du? Sie will nur in eine große Stadt. Mein Sohn möchte gerne aufs Land ziehen. Das will sie nicht. Ich denke manchmal, vielleicht wollen Narzissten sich auch verstecken. Also ich bin keine böse Schwiegermutter, aber ich möchte ein bisschen mehr dahinter schauen. Und mein Sohn sagt manchmal, Mama, sie ist eine kleine und ängstliche Person. Mein Sohn, sie möchte es durchziehen. Sie sind wieder zusammen. Und ich sage dann manchmal, du gehst doch selber drauf. Dann sagt mein Sohn, ihr war doch auch ein Leben lang immer nur für die anderen da. Mehr kann ich jetzt in dieser Kurzschilderung nicht sagen. Was sagen Sie dazu?
Ja, also auch die Schritte. Der erste Schritt ist das, was Sie jetzt auch gerade machen, dass Sie das benennen und dass Sie auch Ihre Betroffenheit gelten lassen. Das ist wichtig. Und sozusagen auch vielleicht dem sogar noch mehr nachgehen. Was betrifft mich daran und warum macht es mir viel aus? Vielleicht, weil mir der Sohn so wichtig ist oder vielleicht,
genau.
Vielleicht bin ich auch noch nicht mutig genug, ihn ganz freizulassen und das kann ich nicht beurteilen, aber Sie selber können sich das anschauen. Was macht mir da eigentlich hauptsächlich zu schaffen? Das zweite ist Vorsicht mit schnellen Diagnosen. Mhm. Ja. Den Narzissten, den gibt es eigentlich gar nicht. Es ist immer ein komplexes Bild. Mhm. Und wenn wir sozusagen etwas festmachen, hilft uns das sozusagen in der Lösungsfindung, aber es führt uns auch schnell in die Irre. Die Phase des Staunens, wie verhält sich denn diese Frau und warum verhält sie sich so? Also nachdem sie sich das selber, also nach dem Schritt 1 natürlich, das kann man vorher nicht machen. Ne? Man kann nicht schnell in die Begründung und in die Rechtfertigung rutschen und sagen, ja, hat alles seinen Grund und dessen Mutter oder Pipapo oder Herkunft, so, das ist dann eine falsche Beschwichtigung. Das wäre nicht nützlich. Aber wenn ich selber einigermaßen Frieden gefunden habe und dann nochmal zu schauen, was sehe ich wirklich, was sieht der Sohn, was habe ich bisher nicht gesehen, weil ich mich geärgert oder weil ich Angst hatte oder weil ich besorgt war oder weil ich helfen wollte, das reduziert unseren Blickweite. Wir sehen dann das Problem. Ne? Wenn wir besorgt sind, sehen wir das Problem. Man muss erstmal sozusagen sagen, was ist die Sorge? So, und jetzt packe ich sie beiseite, nicht löschen, beiseite packen, vielleicht später nochmal angucken. Und dann sehe ich mal mehr. Und dann können Sie vielleicht Dinge sehen, wo es weitergehen kann. Ne? Zum Beispiel in der möglicherweise darin, dass sie ihren Sohn bestärken, seinen Weg zu gehen. Denn das ist sein Leben.
Ja.
Das ist auch sein Leiden. Und wie schnell passiert uns das als Eltern, dass das Leid der Kinder zu unserem Leid wird, was okay ist, solange es wirklich nur Leid ist und nicht Übernahme. Wir können das Leben der Kinder nicht übernehmen. Und deswegen auch nicht viel raten. Grundsätzlich können wir Kindern, erwachsenen Kindern nichts raten. Die müssen uns fragen. Wenn wir hingehen und ihnen was raten, ist das übergriffig. Sollten wir nicht machen. Das ist schon sehr kurz gesagt jetzt. Sie müssen diese einzelnen Stufen schon sorgfältig durchschreiten. Wenn man zu schnell in der zweiten Stufe ist, dann kürzt man Dinge ab, die einem hinterher wieder einholen. Ne?
Ja, ich habe mich mal mit der Literatur ein bisschen auseinandergesetzt. Mhm. Also meine Schwiegertochter ist ein Einzelkind und ist sehr, sehr verwöhnt. Und neulich war ich bei einem Gespräch dabei mit einer jungen Mutter. Da ging es ums, ne, das Kind ist ja, kann es schon laufen. Da sagt meine Schwiegertochter, ja, ich konnte mit 6 Monaten schon laufen.
Ja, das passt natürlich.
Da habe ich gedacht, hallo?
Ja. Spüren Sie gleichzeitig die Einsamkeit, dass dieses Kind als Kind nicht gesehen wurde, als Mensch? Also das wäre eben der zweite Schritt. Das erste ist das Betrachten des Problems. Das zweite ist vielleicht auch die Eltern in einem Leistungsumfeld gewesen, wo sie mit dem Kind angegeben haben oder ähnliches und keine wirkliche Beziehung finden konnten, aus einer Ohnmacht heraus. Und jetzt sind Sie da, als ich weiß nicht genau, ob Sie auch Christin sind.
Ja, total.
Gut, genau, damit kommen Sie mit einer Ressource, die andere nicht haben. Und Sie können sozusagen Schmerzen tragen, ohne dass Sie gleich irgendwie eine Entlohnung dafür brauchen. Das können die meisten Menschen nicht. Sie wollen immer eine Lösung. Aber Lösungen sind nicht unsere Aufgabe.
Ich habe mal gefragt, bist du getauft? Dann hat sie gesagt, ja, ich habe viele Taufen, also was weiß ich, was da alles gewesen ist, auf Bali Kurse gemacht. Und ich habe mit einem christlichen Menschen im Raum Würzburg gesprochen und der hat mir gesagt, die Frau ist fremdgesteuert, ich kenne diese Leute, ich hatte selber so eine Frau.
Sie sucht, sie ist eine Suchende. Versuchen Sie es immer, das Gute in dieser Sache auch zu finden. Sie haben, der Kollege hat schon recht. Sie ist erstmals fremdgesteuert, aber sie hat die Fremdsteuerung gesucht, weil sie überhaupt eine Steuerung gesucht hat. Sie sucht letztlich auch nach Gott. Wir alle suchen nach Gott. Und wenn wir uns den keiner präsentiert, suchen wir ihn irgendwo. Und das Gute daran ist, dass wir suchen und dass sie auch sucht.
Noch auf der Suche sind, ja.
Ja, und sie hat eben nicht das Richtige gefunden. Okay. Und sie sind jetzt da und können es ein Stück tragen.
Ja, ich kann auch nur dafür beten, im Grund. Ich kann das immer wieder, kann sie immer wieder nur, ich kann nur beten und von meinem Glauben sprechen, wenn ich habe, die sind 500 Kilometer weiter weg wie ich.
Ja, aber sie können es auch tragen, so wie sie es tun. Tragen heißt, Gott sieht ihren Schmerz. Und wenn Gott ihren Schmerz sieht, haben sie Gemeinschaft mit Jesus Christus. Und dann wirkt Gott. Gott braucht Leute, die sozusagen bei Jesus sind, in seinem Leiden. Okay. Und Jesus leidet ja auch für sie, genau wie sie.
Ich sage vielen Dank und Ihr Wort in Gottes Ohr.
Danke.
Dankeschön. Wiederhören.
Vielleicht bei der Gelegenheit, Herr Braun, noch die Frage, wie sieht das, man sagt immer wieder oder man liest immer wieder, Narzissmus ist im Grunde nicht heilbar oder sprich, die Menschen haben, die narzisstische Prägung haben, haben gar nicht das Werkzeug, überhaupt zu erkennen, dass mit ihnen etwas nicht stimmt. Sie halten ihr Verhalten für völlig normal. Wie sehen Sie das?
Es ist im Übergang, es ist eine Persönlichkeitsstörung und bei einer Persönlichkeitsstörung, gerade auch beim Narzissmus, gibt es unterschiedliche Meinungen. Kann man da was machen oder kann man nichts machen? Es ist besonders speziell. Zwischen Neurose und Psychose ist das so eine Mittelstellung. Ich glaube, als Logotherapeuten können wir was machen. Wir können zumindest helfen, auf den Weg zu kommen. Wir können Angehörigen helfen und es gibt ja auch nicht den Narzissten, der nur Narzisst ist. Sondern jeder kann von seiner Position auch Schritte machen. Er wird vielleicht nicht gesund im Sinne von wunderbarer Mensch, aber er ist ja, solange er lebt, gilt es, einen Menschen nicht aufzugeben. Denn Gott gibt ihn auch nicht auf. Und wer bin ich, dass ich über jemanden urteile in seinen Schwächen und Fehlern? Und das Zweite ist, ist es wirklich nötig, also ist es sozusagen das Einzige, um was es geht, jemandem zu helfen? Oder ist es nicht auch so, dass wir manches mittragen? Und mit vor Gott bringen, ohne dass es eine Lösung dabei rauskommt. Wir sind so lösungsorientiert. Manchmal geht es nur ums Mittragen, so wie ich es eben auch bei der Dame gesagt habe. Okay?
Ja.
Dankeschön.
Gut, vielen Dank für Ihren Anruf und ja, auch Ihnen viel Segen für Sie, Ihren Sohn, Ihre ganze Familie.
Vielen Dank.
Herr Braun, also das waren so Schritte, die Sie genannt haben im Umgang mit Menschen, die eine narzisstische Störung, Prägung haben. Also diese, ich habe jetzt gesehen, dieses Weiten, Blickweiten und nach der erste Phase ist die Selbstsorge, dass man die eigene Befindlichkeit benennt, auch trauert, hinhört, wie geht's mir damit, das in Worte bringt. Eventuell müssen je nachdem Grenzen gezogen werden. Und dann, wenn man einen inneren Frieden gefunden hat, kann man den anderen vielleicht nochmal neu schauen, vielleicht auch nochmal anders ansehen, eben auch mit seiner eigenen Geschichte, mit den Mustern, die sich vielleicht in seiner Familie durchgezogen haben. Und Sie haben unserer Hörerin geraten, man kann einfach auch manchmal einfach, also sie halt aus der Ferne etwas tragen, mittragen, einfach wissen, Jesus sucht auch nicht erstmal, wir wollen ja immer ein Problem, wenn wir es sehen, möglichst wieder weghaben, aber manchmal kriegt man es nicht weg, man kann das Kreuz nicht immer abschütteln, Das ist einfach da, man kann es verwandeln vielleicht. Was gibt es denn für Schritte auch noch für die Verwandlung, gibt es irgendetwas, was man tun kann, auch aktiv?
Also, wenn man mittendrin steckt, es geht eigentlich immer wieder darum, den Blick weg aus dem Problem zu nehmen, also das Problem nicht zum Herrscher über die Sache zu machen und nicht reaktiv zu sein, und danach, ich weiß nicht genau, was Sie meinen mit der Frage, aber danach bleibt für mich die Wandlung meiner selbst. Ich lasse mich sozusagen mit meinem Problem von Gott wandeln. Ich sehe das nicht mehr ich sehe mich nicht mehr nur als Opfer, sondern auch als jemand, der sozusagen in einem gleißenden Licht der Herausforderungen steht. Ich bin heraus, es kann zu viel sein, dann muss ich zurücktreten, aber letztlich ist es, Frankl, unser Gründer, war ja im KZ und er hat im Grunde im KZ ist er gereift. Das sind Extremsituationen, die ich jetzt nicht gleichsetzen möchte. Aber die zeigen, dass die Frage, ob es unerträglich ist, mit meinem Gefühl noch nicht geklärt ist, sondern das kann ich alles Gott hinhalten und kann schauen, wahrscheinlich nur mit Hilfe, vermutlich, aber auch mit viel Gebet, was sagt mir Gott dazu? Wie gibt er mir die Kraft dazu? Also ich würde es gerne, obwohl ich Therapeut bin, wirklich auf die Gottesbeziehung zurückwerfen, zu der ich herausgefordert bin in dem Moment.
Es gibt immer wieder Menschen, die auch in wirklich toxischen Beziehungen waren, bis hin verprügelt worden. Und ich weiß nicht, die haben auch bei uns, auch bei Radio Horeb immer wieder gesprochen. Die haben gesagt, die einzige Lösung war wirklich eine Trennung, einen Abstand dazwischen legen. Manche mussten sogar Ort wechseln, weil sie sonst aus der Beziehung nicht rausgekommen wären. Aber sie sagen, das ist wahrscheinlich, haben Sie ja eben auch angedeutet, kann das der Weg sein, aber es muss es nicht unbedingt sein. Manchmal kommt man ja auch, ich meine, wenn das eigene Kind betroffen ist, wie will man sich davon trennen? Das geht ja eigentlich gar nicht. Oder wenn man gemeinsame Kinder hat oder so, da gibt's ja manchmal Beziehungen, die sind so eng, die kann man ja nicht einfach auseinanderdröseln.
Ja, es kann sein, dass man Pausen machen kann, mit der Option, dass es, oder mit der Sehnsucht, dass es dann nach einer Weile weitergeht. Ich habe ja mal das Bild benutzt, wenn man sich die Hand verbrannt hat, muss man sie schon vom Herd nehmen und nicht sagen, ich muss das Problem irgendwie lösen und lässt die Hand auf dem Herd. Das nicht, aber es heißt noch lange nicht, dass man sozusagen die Küche verlässt oder sonst irgendwas macht, was endgültig und für alle Zeiten eine Lösung verhindert. Also diese Unterscheidung zwischen Reaktion und Aktion. Ich reagiere erstmal, ich bin betroffen, verletzt und all diese Dinge. Und da kann in einer Überforderung es auch gut sein, aus Situationen partiell rauszugehen oder eine Abgrenzung zu finden, eine Regelung, eine mechanische Regelung, kann man fast sagen. Wenn ich sozusagen mit meinem Herzen und auch mit der Tat nicht breche und sage, wir sind ja aufeinander bezogen, gerade der Narzisst, wenn wir es so pauschal sagen, braucht den Angehörigen, weil er nicht zum Therapeuten geht. Er geht normalerweise nicht zum Therapeuten, sondern er braucht, wenn es da keine Bezogenheit gibt, dann gibt es für ihn auch keinen Grund, etwas zu ändern. Und die Menschen, die ihm wichtig sind, und das merkt man manchmal erst nach einer ganzen Zeit, dass man selbst dem anderen doch wichtig ist, so wie es in meiner Freundschaftsbeziehung ist. Ich hatte erst gesagt, was für ein schrecklicher Narzisst, als ich es gemerkt habe, und irgendwann habe ich gemerkt, aber er liebt mich. Kann das nicht ausdrücken, aber es ist so.
Also Sie sagen, ein Narzisst kann auch durchaus liebesfähig sein.
Ich behaupte, er ist es im Grunde. Es ist nur eine Mauer dazwischen, aber sonst würde ja gar kein Antrieb sein. Also der Antrieb, die Mauer immer höher zu bauen, ist das Spüren immer noch der Sehnsucht. Wenn ich die Sehnsucht nicht mehr spüre, gehe ich in die Resignation. Das gibt es natürlich, dass ein Narzisst resigniert. Aber solange er noch nicht resigniert, gibt es ja diese Sehnsucht in ihm. Und wenn der andere stehen bleibt, kann er sozusagen dieses Bewusstsein, dass eigentlich es eine andere Sehnsucht ist, ist immer noch möglich. Es ist immer noch möglich, dass sie Frucht bringt. Also es ist ein detailkomplizierter Weg. Eine Mischung aus, die auch die Narzissten nicht überfordern, indem man ihn komplett zurückweist oder ignoriert oder sowas, dann würde man ihn überfordern und nicht zu sehr darauf eingehen, um das nicht wieder zu füttern. Also man kann ihn überfordern und man kann ihn füttern. Einen Zwischenweg zu finden, dazu müsste man aber sehr stabil sein. Und das, deswegen ist der Fokus erstmal auf ein selbst gerichtet, glaube ich.
Ja, da könnte man noch lange weiterreden, aber ich denke mal, mit diesem Schluss sind wir wieder beim Thema, die Sehnsucht gesehen zu werden, haben wir den Bogen gespannt beim Narzissmus. Vielen herzlichen Dank, Andreas Braun, danke, dass auch Sie aufgrund Ihrer Erfahrungen auch in der Logotherapie, aber auch persönliche Erfahrungen uns hier geholfen haben, den Narzissmus nochmal von einer anderen Seite zu sehen, von dieser grundsätzlichen, von dem, was im Menschen ist, was ja an sich gut ist, nämlich diese Sehnsucht gesehen zu werden, die dann eben, wenn sie nicht die heile, die gesunde Antwort findet, dann eben auch entarten kann. Herzlichen Dank dafür. Sie können, liebe Hörerinnen und Hörer, diese Sendung nachhören oder auch gerne weiterempfehlen. Sie wird dann mit einer gewissen Vorlaufzeit brauchen die Kollegen, um sie ins Internet zu stellen, aber dann bald im Internet zu finden sein unter www.horeb.org in der Mediathek bei Radio Horeb unter horeb.org Mediathek in der Sendereihe Lebenshilfe unter Leben in Beziehungen. Oder Sie können eine CD bestellen beim CD-Dienst unter 08328 921 120. Morgen in der Lebenshilfe wiederholen wir eine Sendung aus der Rubrik Ehe wir uns trennen, wenn sich Rechtfertigung und innerer Rückzug in die Partnerschaft einschleichen. Unsere Referentin ist da Cornelia Puhlmann und Frau Puhlmann wird sowie noch andere Mitglieder unseres Kompetenzteams im Anschluss dieser Sendung, obwohl es eine Wiederholung ist, für Sie zur Verfügung stehen, für Ihre persönlichen Fragen im Hintergrund, nicht on air, nicht auf Sendung. Also wenn Sie das Thema interessiert, Rechtfertigung, innerer Rückzug in der Partnerschaft, hören Sie gerne rein und Sie können dann im Anschluss auch noch ein Gespräch mit der Referentin oder einem anderen Mitglied des Kompetenzteams führen. Vielen herzlichen Dank fürs Zuhören heute, sagt Ihnen Gabi Fröhlich, Ihnen Herr Braun und allen unseren Zuhörerinnen und Zuhörern von Herzen einen gesegneten Tag noch.